24.04.24, Israel im Krieg, Tag 201. Man mag es kaum glauben, 6,5 Monate Krieg und die Terroristen im Gazastreifen schaffen es trotzdem, obwohl wir dort im Einsatz waren und sind, nach wie vor sporadisch Raketen auf Israel abzufeuern. Aus dem Nordteil mehrmals in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder. Wir haben diese Raketenabschussrampen natürlich sofort nach Beschuss eliminiert. Und jetzt auch ein Zwischenfall, wo wir mit einem präzisen Angriff im südlichen Gazastreifen Raketenabschussrampen, die ready waren, und zwar ready für Beschuss, und zwar mitten aus einer humanitären Zone im Süden des Gazastreifens, haben wir diese Raketenabschussrampen, bevor sie im Einsatz waren, eliminiert. Und das ist eine Situation, die natürlich bedauerlich ist, weil nach 6,5 Monaten Krieg wünscht man sich oder stellt sich zumindest vor, dass man zumindest vielleicht alle oder ein Großteil der Raketenabschussrampen zerstört hat oder dass die Terroristen so weit in der Defensive sind, dass sie es nicht mehr schaffen werden, Raketen abzufeuern. Doch sie schießen nach wie vor sporadisch und das teilweise mit Erfolg. Dass das keine Meldung mehr wert ist in europäischen oder internationalen Medien, ist bedauerlich, weil in der Regel kommt erst eine Meldung, wenn Israel darauf reagiert. Beschuss auf Israel scheint keine Meldung mehr wert zu sein. Würde mich interessieren, ob es irgendeine Meldung gibt in den deutschen, österreichischen oder Schweizer Medien, dass tatsächlich in den letzten Tagen Israel mit Raketen aus dem Gazastreifen oder aus dem Libanon beschossen wird. Wir müssen mit dieser Realität des Beschusses leben, insbesondere die Menschen im Raum Sderot und natürlich um den Gazastreifen herum auf israelischer Seite, teilweise Menschen, die wieder zurückgezogen sind in die Gegenden, die angegriffen wurden am 7. Oktober und natürlich auch Menschen an der libanesischen Grenze, eine bedauerliche Situation, wo wir auf israelischer Seite natürlich der Meinung bleiben werden, dass solange Beschuss auf Israel stattfindet, solange die Geiseln, 133 Geiseln, nicht freigelassen werden, dass wir jedes Recht auf der Welt haben, weiter im Einsatz gegen die Terroristen vorzugehen. Und wenn wir bei Terroristen und Einsatz im Gazastreifen sind, haben wir in den letzten Tagen 2 Reservebrigaden mobilisiert für defensive und taktische Einsätze im Gazastreifen. Beide Brigaden waren bis vor kurzem im Norden des Landes stationiert, Norden also in Richtung libanesischer Grenze. Doch sie werden jetzt in Kürze im Rahmen der 99. Division im Gazastreifen operieren. Beide Brigaden, die 2. Reservebrigade der Division 146 und die 679. Reservebrigade der Division 210 haben sich anhand der aus den der letzten Monate im Gazastreifen gewonnenen Erkenntnisse vorbereitet auf ihren Einsatz. Ihr wisst, 6,5 Monate oder 6 Monate, wir sind seit dem 21. Oktober dort im Einsatz, es sind genau 6 Monate, wo wir vor Ort im Gazastreifen den Nahkampf, kann man sagen, am eigenen Leibe durchmachen. Und da hat man natürlich Erkenntnisse gesammelt, die jetzt diesen 2 Reservebrigaden natürlich helfen werden, sich auf ihren Einsatz, auf ihre Einsätze in den nächsten Tagen und Wochen vorzubereiten. In der Westbank, Westjordanland, Judäa, Samaria im Bereich Jehuda, an der Okfim-Kreuzung, so heißt die Kreuzung im Bereich Jehuda, hat eine Terroristin mit einem Messer versucht, israelische Soldaten natürlich anzugreifen. Sie wurde daraufhin neutralisiert, also auch wieder ein komplett sinnloser Angriff. Bei diesen Angriffen kommt es mir manchmal so vor, und das weiß ich von meiner Zeit, als ich noch Sprecher der Armee war, und zwar im Karrieredienst, sage ich jetzt mal, also angestellt in der Armee zwischen 2009 und 2017, in vielen Gesprächen mit dem Militärgeheimdienst, besonders dem Geheimdienst, der zuständig war für den Bereich Juda-Shomron, Judäa-Samaria, also Westbank, wurde mir immer wieder erklärt, dass oftmals Terroristen und insbesondere wenn es Frauen sind, dass sie diese Taten durchführen, um eventuell aus ihrem Leben zu fliehen oder einer Zwangshochzeit zu entkommen oder weil sie irgendwie die Ehre der Familie wiederherstellen wollen, diesen Akt durchführen. Also es gibt für derartige sinnlose Terroranschläge, wo derjenige mit dem Messer auf Soldaten zurennt und weiß, dass er sein Leben verlieren wird, gibt es viele Erklärungen. Es ist nicht immer nur, dass man wirklich jetzt irgendeinen dschihadistischen Akt durchführen will, sondern teilweise ist es tatsächlich so, dass man dem Leben und der Realität der familiären, manchmal wirklich der engsten familiären Realität entkommen möchte, auf diesem Weg, indem man Soldaten angreift, weil das der einfachste Weg ist, sein Leben zu verlieren, in der Regel. Wenn wir kurz aus der Region hier den Zoom-out machen und in die Welt gehen, in die Welt hinaus, so viel wirklich schwierige Situation. Der Blick nach Amerika in den letzten Tagen und Wochen, besonders die Columbia University, über die ich die letzten Tage gesprochen habe, das Internet ist ja voll davon. Aber ich weiß nicht, ob ihr vom Professor Shai Davidai gehört und gelesen habt. Das ist ein jüdisch-israelischer Professor, der dort an der Columbia University bis vor kurzem normal gelehrt hat, doch jetzt plötzlich Ziel der Demonstranten, der hasserfüllten Demonstranten dort auf dem Columbia University Campus ist und er natürlich jetzt dort nicht mehr normal den Campus betreten kann und dort auch Gefahr läuft, wenn er diesen Demonstranten begegnet. Und eine der Dinge, die er gesagt hat, ist, er wurde dabei gefilmt und er hat das auch auf Twitter gestellt vor kurzem oder X. Er hat gesagt, es fängt immer mit den Juden an, es hört aber nie mit den Juden auf. Was er damit sagen will, ist, dass dieser ganze Hass, diese ganzen Terrorrelativierer, die Terroristen in die Hände spielen, im Endeffekt jetzt eventuell Juden angreifen, aber morgen sind es eventuell andere Menschen, die angegriffen werden. Und dann eventuell wird es zu spät sein, zurückzurudern. Wir haben ähnliche Situationen natürlich, so komisch es klingen mag, auch 1933 wahrscheinlich erlebt, wo viele Menschen damals nicht geahnt haben, wohin die Reise führen wird. 1933, 1935, 1938, bei der Reichspogromnacht. Und das sind Situationen, wo man eventuell dann schon, wenn man nichts getan hat, um dem entgegenzuwirken, irgendwann gefangen ist in einer Realität, wo es zu spät sein kann. Ich will damit nicht sagen, dass Amerika in diese Richtung geht, aber gewisse Anzeichen sowohl in Amerika als auch in vielen Bereichen der Welt erinnern uns Juden tatsächlich an die Geschichten unserer Großeltern, Urgroßeltern, Familien und Freunde und natürlich all die Holocaust-Überlebenden, die es noch gibt oder denen wir die letzten Jahre und letzten Jahrzehnte zugehört haben, erinnern sehr an die Situation, in der wir uns heute befinden, auch leider auf amerikanischen Unicampussen, wie wir es nicht haben kommen sehen vor dem 7. Oktober. Also für diejenigen von euch, die wirklich ein Stück weit mehr verstehen wollen, was an Uni-Campussen in Amerika los ist, besonders Columbia University, bitte guckt auf Twitter, und zwar X jetzt, Shai Davidai, so heißt der jüdisch-israelische Professor, dem ich euch ans Herz lege, guckt mal, was er da so macht, finde ich interessant. Aber nicht nur Amerika, auch wenn ihr den Schwenker zurück nach Europa macht, Frankreich, gab es da eine Situation, wo in einem Vorort von Paris ein Mann eine Jüdin vergewaltigt hat. Und das hat er getan, um damit irgendwie für Palästina oder was Rache zu nehmen für die Situation hier im Nahen Osten. Und er hat den Fehler begangen, dass er der Mutter seines jüdischen Opfers geschrieben hat, dass er sie zu einer Prostituierten machen will. Das heißt, er will sie in einen Prostitutionsring irgendwie wahrscheinlich reinbringen. Und durch diese Message, die er der Mutter geschickt hat, konnte die Polizei ihn zum Glück orten und ihn festnehmen. Aber das sind gruselige Situationen, tatsächlich, die überall auf der Welt jetzt gerade in diesen Tagen und Wochen und Monaten stattfinden. Die Meldungen nehmen ja kein Ende. Ich könnte einen ganzen Podcast von mehreren Stunden aufnehmen, wo ich von einer traurigen zur anderen, katastrophalen zur anderen schrecklichen Nachricht wandern könnte und wir uns hier den Frust irgendwie vom Herzen und von der Seele reden könnten. Doch das ist nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts, sondern ich will im Endeffekt ein Stück weit über die Realität hier im Nahen Osten berichten, über die Kriegsrealität. Und diese Kriegsrealität hat natürlich auch sehr viele Follow-up-Situationen, wenn ihr so wollt, wie in der jetzigen Folge an der Columbia University oder in Frankreich jetzt diese Situation. Das alles ist miteinander verbunden, leider auf negative Weise. Es mangelt diese Tage leider an positiven Zeichen. Positive Zeichen würde ich mir zum Beispiel von der UN wünschen. Doch was kommt aus der UN? Tatsächlich sehr viele schwierige auch Meldungen. Eine der Meldungen, die mir heute geschickt wurde von Followern, ist, dass die UN wieder davon spricht, dass es Anzeichen geben würde für eine bevorstehende Hungersnot im Gazastreifen. Und wisst ihr, das macht die UN seit November. Ja, also wenige Tage, nachdem die israelische Armee mit Truppen in den Gazastreifen reingegangen ist, um dort gegen Raketenbeschuss zu kämpfen, um zu versuchen, die Geiseln zu befreien, um die Terroristen zu stellen bzw. zu bekämpfen. Schon wenige Tage nach dem Einsatz der israelischen Truppen, Ende Oktober, Anfang November, hat die UN schon von Anzeichen für bevorstehende Hungersnöte gesprochen. Und das tun sie nach wie vor seit Monaten. Und es scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, ob Israel mit Hilfe Ägyptens über Rafah und über Kerem Shalom und über andere Grenzübergänge und über die See und über die Luft, ob man 100 Lastwagen reinlässt oder 1000 Lastwagen reinlässt, oder 2 Millionen Lastwagen reinlässt. Es scheint absolut keine Rolle zu spielen, ja, weil im Endeffekt man entschieden hat, dass man versucht, Israel Handschellen anzulegen, indem man den Fokus nicht auf die Terroristen im Gazastreifen legt, sondern auf die Zivilisten. Und da natürlich in erster Linie, indem man die ganze Zeit zivile Opfer zeigt, vermeintlich zivile Opfer, was ja auch nicht immer klar ist, weil natürlich man da auf die Gesundheitsbehörde der Hamas im Gazastreifen natürlich im Endeffekt sich basiert und natürlich immer wieder von Hungersnöten spricht, ohne dabei natürlich ein einziges Wort über 133 Israelis zu verlieren, die eventuell auch in Hungersnot dort irgendwo festgehalten werden. Doch das kommt nicht vor. Und wenn wir bei der UN bleiben, hat sich tatsächlich jetzt auch etwas herausgestellt, was eigentlich nicht schlimmer sein könnte. Nachdem die UN einen Report vor einigen Monaten vorgelegt hat, in dem sie die Hamas zu Recht beschuldigt hat, für Hunderte an Verbrechen an Frauen, das heißt sexuelle Verbrechen, die die Hamas-Terroristen begangen haben, palästinensische Terroristen begangen haben an Frauen, hat jetzt der Generalsekretär UN, Antonio Guterres, sich geweigert, die Hamas-Terrororganisation in die Liste aufzunehmen, in der Organisationen aufgelistet werden, die Gewaltverbrechen an Frauen in Konfliktzeiten verübt haben. Hamas wird nicht in dieser Liste aufgenommen. Also, wie kann man sich das erklären? Ich kann es nicht erklären. Ich kann das nicht erklären. Ich kann auch nicht erklären, warum Deutschland jetzt wieder angekündigt hat, UNRWA, mit UNRWA zusammenzuarbeiten. Das heißt, demnächst wird wieder sehr viel deutsches Steuergeld Richtung UNRWA fließen. Dieselbe UNRWA, die natürlich tausendfach mit den Terroristen, das hat Israel belegt, da gibt es harte Fakten zu, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Dennoch hat es eine Kommission jetzt gegeben, von der UN in die Wege geleitet, um natürlich irgendwie gegen die israelischen Beweise vorzugehen und die UNRWA eventuell wieder legitim zu machen. Und peu à peu sieht man, dass Staaten sich jetzt wieder in die Schlange stellen, um UNRWA Steuergelder zukommen zu lassen. Also am Ende hat man im Gefühl, dass sich eigentlich vielleicht eventuell nichts verändert hat seit dem 7.10. Alles wieder back to normal. Und statt dass ich weiter meine Meinung zu dieser UNRWA-Situation hier ausspreche, weil ich hier natürlich auch ein Stück weit gebunden bin, möchte ich hier vier Kommentare, die mir Freunde zukommen lassen haben über die verschiedenen Plattformen oder die ich im Netz gefunden habe von Followern, möchte ich euch vorlesen, weil ich nicht der Einzige bin, der schockiert ist, dass deutsches Steuergeld bald wieder an UNRWA fließen wird im Gazastreifen. Ein Follower schreibt: Es ist unfassbar, dass die Bundesregierung den Terrorfreunden der UNRWA und deren Führung unter der Antisemitin Francesca Albanese wieder Millionen freigibt. Während die Hamas-Terroristen auf Milliarden in Katar sitzen. Das muss aufhören. Das ist unser Steuergeld. Ein anderer Follower und Freund hat auf X das Folgende geschrieben: Das kann man sich nicht ausdenken, aber die UN gründet extra eine Fake-Kommission namens Colonna, um die schweren Verbrechen der Hamas-nahen UNRWA zu verdecken. Man hat sich geweigert, tausende Beweise für schwerste Verbrechen und Hamas-Netzwerke zu überprüfen und stattdessen sagt man, wir haben keine Beweise gesehen. Das ist Antisemitismus, das ist Judenhass. Die NGO UN Watch belegt das alles klar. Ein weiterer Follower schreibt das Folgende: Die Wiederaufnahme der Zahlungen an UNRWA in Gaza ist ein katastrophaler Schritt vom Auswärtigen Amt und BMZ, denen die blutrote Weste der UNRWA durch den kosmetischen und politisierten Colonna-Report gar nicht schnell genug weiß gewaschen werden konnte. Und last but not least eine Followerin, die das Folgende geschrieben hat: Es ist einfach eine Schande. Und man sieht erneut den Unterschied zwischen schönen Worten à la Staatsraison, die schnell gesäuselt werden, und den Unterschied dazu, wenn es dann darum geht, diesen auch entsprechenden Taten folgen zu lassen. Mit anderen Worten, der 7.10. hat nichts verändert. Nicht. Doch eine Sache hat es eventuell zum Vorschein gebracht. Dass Judenmord sich an vielen Orten auf der Welt auszahlt.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.